Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Florian Burkhardt, schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Schweizer Forrest Gump werden Sie auch genannt, weil Sie sich immer wieder neu erfunden haben. Können Sie Ihre Selbsterfindungen gerade mal aufzählen?
Ja, es ist nicht so einfach, da muss ich ziemlich weit zurückgehen. Also ich war einer der ersten Snowboarder, habe das erste Snowboard-Magazin Europas, glaube ich, sogar gemacht. Dann ging ich nach Hollywood, um Filmstar zu werden. Das hätte fast geklappt, aber dann bin ich internationales Model geworden. Das ging ab wie eine Rakete und bis ich dann aufgehört habe und zum Internetpionier wurde. Und dann wurde ich noch der Partykönig von Zürich, so nennt man mich, und habe dann selber noch Musik gemacht.
Und wenn Sie das jetzt alles über sich selbst hören, wo sehen Sie sich da noch?
Also inzwischen habe ich 2 autobiografische Romane geschrieben. Im Moment würde ich mich eigentlich als Autor sehen und habe jetzt nach 10 Jahren Pause auch wieder ein bisschen angefangen, Musik zu machen.
Ja, es gab dann auch noch eine Angsterkrankung. Sie sind in einer psychiatrischen Klinik gelandet und es gab einen Film über Ihr Leben, Electro Boy, so nannten Sie sich auch als Partyveranstalter in Zürich. Was glauben Sie, reizt auch die Menschen so sehr an Ihrer Geschichte?
Ich glaube, es ist eine ziemlich griechische Tragödie, ne? Von diesem Mann, der wie Ikarus da in die Sonne hochgeht und dann verbrennen muss. Und dann geht es ja ganz tief runter. Dieser Mensch ist nur noch Asche und da muss dann so wie ein Phönix da wieder sich aus der Asche kämpfen. Und da haben wir so klassische Geschichtsstrang drin, der halt einfach fasziniert. Und gerade auch im Film und in Büchern, glaube ich, viele Leute so punktuell sich selbst wiedererkennen können.
Geschrieben hat die NZZ zum Beispiel über die Doku eine faszinierende Dokumentation über ein wundersames Leben zwischen Selbsterfindung und Selbstfindung. Wenn wir jetzt über Selbstfindung sprechen, haben Sie sich selbst gefunden?
Ich bin auf dem Weg dazu immer noch. Jetzt bin ich 43 und habe es immer noch nicht ganz geschafft. Aber wie wir dann vielleicht noch auf das Buch kommen, das Gewicht der Freiheit, da ging es ja um die Suche nach mir selber. Diese Suche nach, endlich bin ich frei von den Eltern, ich kann jetzt machen, was ich will. Und dann gehe ich in die Welt hinaus und suche mich eben selbst. Und auf dieser Suche bin ich eigentlich immer noch. Habe sie punktuell gefunden, aber noch nicht genau da, wo es sein könnte.
Ja, Sie schreiben zum Beispiel in Gewicht der Freiheit, ich fühle mich wie ein Schauspieler, der einen gesunden Menschen spielen muss. Ist das auch heute noch so?
Tendenziell ist es so. Mir ist Integrität extrem wichtig. Das heißt, ich mache eigentlich nur noch, was mir wirklich entspricht und habe wieder Freundschaften. Ich bin nicht mehr so der Einzelgänger, habe jetzt auch wieder Kontakt zur Familie. Also ich habe wieder ein soziales Umfeld und kann mich integrieren. Genau. Also ich muss weniger einen normalen Menschen schauspielen als auch schon.
Genie und Wahn liegen nah beieinander, heißt es. Diese Begriffe Genie und Wahnsinniger, treffen die auf Sie zu?
Also das Wahnsinnige wahrscheinlich sicher. Das Genie, das würde ich nie über mich, also von mir behaupten.
Wir würden aber wahrscheinlich viele andere über Sie behaupten, weil Sie so viel gemacht haben eben und auch so viel erreicht haben. Und dennoch haben Sie eine ganz besondere Familiengeschichte, die Sie aufgearbeitet haben. Und zwar mussten Sie innerhalb der Familie eine Lücke füllen. Inwiefern?
Also mein Bruder ist vor meiner Geburt durch einen selbstverursachten Autounfall gestorben. Meine Eltern, das waren Anfang 70er Jahre, haben anstatt sich damit zu konfrontieren und die Schuldfrage zu klären oder eine Therapie zu machen, haben einfach ein neues Kind produziert. Und das geben sie auch zu, das sieht man auch im Film. Ich war wirklich ein Ersatzkind. Und die Angst, dass mir auch was passieren könnte, hat sie dazu verleitet, mir alles zu verbieten. Also Fahrradfahren etc. war nicht erlaubt, Freundschaften waren nicht erlaubt. Und so bin ich in einem ganz konfusen, komischen Haushalt groß geworden, der auch sehr esoterisch und extremistisch religiös war, sodass ich weder schwarz noch rot tragen durfte. Rockmusik, Radio war alles verboten. Bis ich 21 war, hatte ich kaum Kontakt zur Realität.
Ja, Sie sind in einem erzkatholischen Elternhaus aufgewachsen, sehr überbehütet. Was glauben Sie, was hat der Unfall mit Ihren Eltern gemacht? Können Sie das heute aus einer anderen Perspektive sehen?
Also als Kind und Jugendlicher habe ich das ja nicht verstanden, wieso meine Eltern so sind. Und ich habe sie dann zeitweise wirklich gehasst, mir gewünscht, sie wären tot, damit ich frei sein kann, weil ich mich so unglaublich abhängig gefühlt habe. Aber jetzt rückbezüglich kann ich schon sie verstehen. Sie kommen ja auch aus Familienverhältnissen und sie tragen, so trägt man das immer weiter fort. Und das Totschweigen und das Nichtreden und das, diese eisige Atmosphäre, die war halt und ist Teil unserer Familie. Und wir sind jetzt dabei, auch durch die Bücher, durch den Film, das so langsam zu brechen und es wird herzlicher.
Ja, man sieht das im Film sehr intensiv, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber wie am Ende... Man hat den Eindruck, Ihre Mutter auch ausbrechen möchte aus einem Gefängnis. Mhm. Haben Sie das so empfunden?
Also im Film ist es ja lustig, dass sämtliche Parteien alle irgendwann behaupten, sie seien im Gefängnis und sehen sich als Opfer und Täter und die anderen sehen sie dann als Täter. Das ist hochinteressant und ich glaube, das lohnt sich schon nur anzugucken, weil das in jeder zweiten Familie wahrscheinlich latent solche Verhältnisse gibt, dass man über gewisse Sachen nicht redet oder offenbart und das dann immer dazwischen steht. Und im Film ist es ja auch dann lustig, das ist der Schluss, das ist wirklich ein Spoiler, aber die jetzt, wo die Probleme auf dem Tisch sind, fängt die Familie an, über die Aussicht zu sprechen und zählt die verschiedenen Namen der Berge runter, die man aus dem Fenster sieht. Und das ist wieder typisch, ne? Wieder den Ausweg genommen.
Ja, es wirkt so wie eine Sprachlosigkeit, die einfach da ist. Und man nimmt dann so Smalltalk-Themen, anstatt über das wahre Essentielle zu sprechen. Als Topmodel waren Sie in den 90ern international gefragt, aus der kleinen Schweiz in die große Welt. Das war für Sie ein großer Ausbruch. Inwiefern?
Für mich war es halt, das waren die 90er, da war es noch nicht so üblich, dass man im Ausland studiert oder im Ausland arbeitet. Und ich durfte dann durch meinen Job wirklich täglich im Flugzeug sitzen, Tokio erobern oder Milano in New York eine Wohnung haben in Manhattan. Und das war schon mit 22 unglaublich aufregend, gerade für mich, der ja aus dieser Gefangenschaft kam und ausbrechen konnte. Und dann habe ich wirklich auch teilweise sogar den Größenwahn gespürt. Rückblickend kann ich ja das gestehen, dass man dann denkt, wirklich die Welt liegt einem dann zu Füßen.
Ja, und Sie hatten, man muss fast eine gewisse kriminelle Energie nennen, die Sie da als Jugendlicher schon entwickelt hatten. Sie haben sich beispielsweise einen Manager zugelegt, der gar kein Manager war. Was war das für eine Geschichte?
Ja, ich wollte unbedingt Schauspieler werden und zwar in Hollywood und zwar relativ schnell. Ich hatte da keine große Geduld. Die haben sich aber nicht so interessiert für mein Passfoto. Und niemand hat sich gemeldet von diesen Agenturen. Dann habe ich wirklich musste ich in die Trickkiste greifen und habe mir einen älteren Bekannten von mir gefragt, ob er meinen Agenten spielt. Hat sich dann auch einen Anzug gekauft und einen Filofax. Das sind die berühmten großen Lederagendas, die in den 90ern so wichtig waren. Und dann haben wir Fotos geschossen, die wie wie Ausschnittfoto aus einem Film aussehen. Und mir ein extrem wahnsinnig tolles Resümee zusammengebaut. Also ich habe einen Schweizer Filmpreis gewonnen, etc., etc., etc. Und das war alles Lüge. Damit sind wir zurück nach Hollywood und hatten zwei Tage später einen wirklich guten, renommierten Agenten.
Wie lief das dann? Dieser Agent, der hat gleich an Sie geglaubt. Hat der auch das gespürt, was Sie in sich gespürt haben?
Der hat das gespürt. Ich konnte das irgendwie vermitteln durch diese ganze Show. Und es ist auch nicht aufgeflogen. Und ich musste auch bei den ganzen Castings dann auch nie vorspielen. Also man hat da irgendwie gesehen, der sieht so aus, wie wir es mögen. Der könnte da passen. Das wird schon so gehen. Und das ist dann gescheitert, dass ich keine Arbeitserlaubnis gekriegt habe. Wir sind dann auch zu Anwälten. Und das ging nicht, bis mein Agent mir gesagt hat, er würde mich gerne adoptieren. Also der hat so sehr an mich geglaubt und an die Karriere, dass er mich adoptieren wollte, aber das war mir dann zu extrem.
Ja, das schien Ihnen dann auch zu nah zu sein. Mhm. Und dann haben Sie einen anderen Weg gewählt, dann wurden Sie nämlich Model und haben auch da gleich eine internationale Karriere gestartet. Wie war der erste Modeljob? Können Sie sich daran erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern, das war für ein Schauspielmagazin in Los Angeles und die wollten halt aufstrebende Schauspieler, was ich eigentlich nur theoretisch war, mit Mode verbinden. Also es war so quasi ein Modeshooting dann. Und das war eine lustige Geschichte. Dafür musste ich noch nach Downtown Los Angeles fahren. Das ist ein bisschen eine gruselige Gegend. Und da wurde ich von der Polizei angehalten und die haben gesagt, ja, es wurde gemeldet, dass hier ein Weißer unterwegs ist, der sich bestimmt verfahren hat, ob sie mich rausbegleiten dürfen. Also es waren lustige Zeiten in Los Angeles.
Es gibt ja sehr viele Fotos von Ihnen, auch aus der Zeit. Wenn man darauf schaut, hat man den Eindruck, da liegt so etwas wie eine gewisse Wut, Trotz und so etwas in dem Blick. Was war das, was Sie vielleicht auch ausgemacht hat, was Sie so attraktiv gemacht hat für die Agenturen?
Es ist sehr speziell, dass Sie das sagen, weil wenn ich meine Kinderfotos angucke oder das Cover des ersten Buches, haben Sie vielleicht gesehen, da ist dieser Trotz und diese Augen sind schon gleich. Also das muss irgendwie mit mir zu tun haben, dass ich schon ein bisschen trotzig und wütend bin auf die ganze Welt. Vielleicht wegen meiner Vergangenheit und vielleicht ist es auch ein Spiel. Also für mich war das Ganze dann eigentlich ein Spiel. Ich wollte das gar nie. Es hat Spaß gemacht. Es wurde immer extremer. Ich habe viele Erfahrungen und Menschen kennengelernt und es ist schwierig zu sagen. Ich habe mir das nie, niemand hat mir gesagt, wie ich da posieren soll. Das kam einfach von innen heraus.
International gefragtes Topmodel, Schweizer Partyveranstalter, Internetvisionär. Sie haben so viele Rollen inne gehabt. Ein Leben wie auf Speed. Gab es etwas wie eine Droge für Sie?
Ja, ich bin ziemlich Kaffee- und Zigarettensüchtig. Ich habe dann auch bis jetzt Psychopharmaka genommen, 3 Stück pro Tag, das ist ziemlich viel. Aber mein Psychiater experimentiert gerne und ich zeige mich da sehr willig. Und aber sonst reguläre Drogen, was man unter Drogen vorstellen kann, habe ich nie probiert und habe ich nie genommen. Ich nehme an, ich hatte einfach auch Angst davor. Ich bin ein relativer Control-Freak. Ich möchte wissen, was passiert und was kommen kann und wo ich Einfluss nehmen kann. Und wenn ich natürlich die Kontrolle via Drogenkonsum abgebe, dann ist das gar nicht mein Wunsch.
Die Psychopharmaka kam dann durch Ihre Angsterkrankung. Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wenn wir jetzt noch bei dem Modelgeschäft bleiben, wurde Ihnen da Kokain angeboten? Wie war das?
Ja, also gerade im Modelgeschäft und auch nachher in der Partyszene ist es nicht unüblich, dass die Leute Drogen nehmen. Und vor allem auch in New York oder in Tokio und Los Angeles ist das nicht selten. Auch in Zürich ist das sehr verbreitet. Und da muss jeder für sich selber wissen, ob er da mitmachen will. Ich habe da nie mitgemacht und viele sagen, man muss ja, damit man überhaupt in diesen Circle aufgenommen wird. Und diese Erfahrung habe ich nicht gemacht.
Und Sie sagen, Sie sind ein Control-Freak. Und Sie haben dann, als Sie zurück waren in der Schweiz, Ihrem Manager in Amerika einen Brief geschrieben, auch dass Sie schwul sind. Mhm. Konnten Sie das vorher nicht offenbaren, vielleicht auch, weil Sie ein Control-Freak sind?
Ja, das war halt so, dass mein Agent in Hollywood, da war offensichtlich schwul. Und das hat er mich auch noch gefragt, ob ich schwul sei, bevor wir überhaupt einen Vertrag unterschrieben haben. Weil ich gedacht habe, das sollte nicht Teil des Deals sein, ob ich jetzt da available bin oder nicht. Habe ich ja das verneint. Und wollte dann, und das war auch so, dass in Hollywood selbst die Schwulen ja heteros sind. Also es kommt im Buch auch vor, dass ich dann Kontakt hatte mit einem sehr prominenten Schauspieler, der schwul ist und das halt nicht sein durfte und darf. Und deshalb war das auch eben gerade in den 90ern einfach ein Tabu, homosexuell zu sein.
Wie schwierig ist es da auch, sich vor Blicken zu schützen, die einen ja zwangsläufig vermutlich in diesem Geschäft auch mit Blicken wird man da ausgezogen, oder?
Ja, es gibt da schon immer wieder Momente, wo jemand zu nahe kommen will. Aber das kann ja in der Arbeit sonst auch passieren. Und man muss da einfach sehr, 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 sehr extrem sein und seinen Raum erkämpfen und sonst einfach davonlaufen. Also ich habe mich da überhaupt nie zu irgendwas gezwungen. Selbst nicht als David LaChapelle, der berühmteste Fotograf, den es überhaupt gibt, der aus mir ein Popstar werden machen wollte, wenn ich quasi sein Partner werde.
Ja, er hat Sie da auch bedrängt, kann man fast sagen. Da mussten Sie sich dann schützen. Und wenn man Ihre Geschichte anschaut im Film und auch Ihre Bücher liest, dann hat man den Eindruck, dass Sie eigentlich ein sehr schüchterner Mensch sind. Oder täuscht dieser Eindruck?
Schüchtern nicht. Ich bin wahrscheinlich ziemlich zurückhaltend, was Raum angeht. Also Ich vertrage Leute ganz gut, aber so nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal 2 Stunden, brauche ich wieder ein bisschen Zeit für mich selber. Also ich brauche Nähe und Distanz ist ein bisschen ein Problem für mich. Freundschaften pflege ich in der Regel so, dass es nicht zu nahe wird und auch zeitlich nicht zu extrem. Also es liegt wahrscheinlich auch an meiner Sozialphobie, die ich auch habe, dass ich immer sehr viel Raum brauche.
Sie haben Ende der 90er Multimedia Design in Zürich studiert, bei einer Internetagentur dann gearbeitet. Sie scheinen ganz besonders hohe Ansprüche an sich selbst zu haben. Ist das richtig?
Ich verliebe mich halt manchmal in Sachen, zum Beispiel elektronische Musik, als es neu war, oder eben das Internet. Das war ja sehr, sehr rudimentär noch mit diesen Modems und diesen kleinen animierten GIFs. Und dass dieses Kommunizieren mit der ganzen Welt von zu Hause aus, das hat mich so fasziniert, dass ich alles geben wollte und auch die Leute begeistern wollte. Und dann haben wir als eine der ersten oder ersten überhaupt Videos quasi ins Internet gebracht, lange vor YouTube. Und das war nur möglich, weil ich so begeistert war. Es ging überhaupt nie darum, wo könnte ich jetzt Geld verdienen oder wo könnte ich Karriere machen, sondern es war wirklich, die Begeisterung musste da sein und daraus hat sich diese extreme Leidenschaft entwickelt für etwas.
Und damit konnten Sie dann viele andere Menschen auch anstecken. Mhm. Hat Ihnen die Arbeit auch Zufriedenheit gegeben?
Ja, ja, ich bin dann wirklich aufgeblüht. Das war zum Beispiel also eher extrem, dass quasi durch die Arbeit den Erfolg oder das Weiterentwickeln der Arbeit ich mein Selbstbewusstsein bezogen habe. Also das ist vielleicht ein bisschen ungesund, weil ich dann wirklich Tag und Nacht nur noch an diese Sachen gedacht habe und mein Privatleben inexistent war eigentlich. Und ich muss auch sagen, dass der Gewinn oder dass es auch eben zu Erfolg war, war, dass ich andere begeistern konnte und wann dann jeweils ein Team waren, eine Gruppe waren. Also es ist ja nicht, dass Florian die Welt erobert hat, sondern das waren immer eine Gruppe, es waren Freunde, es waren andere Leute, die mich unterstützt haben. Ich hatte immer einen Gönner, der Projekte auch finanziert.
Es gab dann eine Situation, wo Sie plötzlich Ihre Beine nicht mehr gespürt haben. Mhm. Was war das für eine Situation?
Ja, ich habe dann so viel gearbeitet, dass ich plötzlich im Zug drin in der S-Bahn in Zürich nicht mehr aufstehen konnte und dann wirklich meine Beine den Dienst versagt haben. Und dann hat mich ein Freund abgeholt mit dem Taxi und ich habe mich dann überall durchchecken lassen, bis in die Röhre rein und dann den Gehirnscan gemacht. Die haben alle gesagt, sie sind kerngesund, Herr Burkhardt, das muss psychisch sein. Und ich bin dann wirklich 3 Monate nicht mehr aus dem Haus, bis ich es so nicht mehr ausgehalten habe, dass ich da Notfallpsychiater Krankenwagen gerufen habe und mich dann ins quasi Irrenhaus von Zürich hochfahren ließ.
Können Sie mal diese Zeit, diese 3 Monate beschreiben, wie Sie da gelebt haben?
Freunde von mir haben mir Esswaren und Zigaretten gebracht und ich war dann sehr vereinsamt. Ich hatte meine 2 Meerschweinchen, die haben mich quasi aus der Kindheit dann wieder in die Gegenwart gerettet, weil ich mich auch so ein bisschen wie Meerschweinchen immer gefühlt habe in diesem engen Käfig. Und bin dann immer an diesem Fenster gestanden, habe auf die Leute runtergeguckt und gedacht, ich möchte auch so rumlaufen können. Ich möchte auch so frei sein wie sie. Das ist ja das Paradoxe in meinem Leben. Eigentlich, es geht ja immer zwischen Käfig und der unendlichen Freiheit. Und irgendwo dazwischen muss ich meinen Weg finden.
Sie haben sich selbst in die Psychiatrie eingewiesen und dort wurde diagnostiziert, dass Sie eine Sozialphobie haben mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Mhm. Konnten Sie sich in dieser Diagnose wiederfinden?
Also es war ein bisschen so, dass diese, also gerade das Narzisstische, das ist ja, die Leute finden das sehr interessant quasi, weil es ja auch ein top modernes Thema ist, Narzissmus. Kein Psychiater hat mir anschließend noch Narzissmus unterstellt, in Anführungszeichen. Ich bin da neugieriger. Ich glaube, jeder Mensch hat eine gewisse Art von Narzissmus, zum Beispiel 1 bis 10, einen ausgeprägten Narzissmus, einen ganz, ganz schwachen Narzissmus. Sonst hätte man gar keine Motivation, jetzt Doktor zu werden oder lange zu studieren. Ich glaube, es braucht schon Selbstbewusstsein und gewissen Egoismus für sich selber. Und ich glaube, den kann ich zum Teil schon an den Tag legen.
Wobei ja auch hinter einem Narzissmus etwas liegt, was letztendlich einer Unsicherheit gleichkommt, mhm, und eine Sehnsucht auch wahrgenommen zu werden. Genau. Haben Sie das verspüren können?
Ja, ich war natürlich sehr unsicher, wer ich überhaupt bin. Ich habe ja so viele Rollen gespielt, weil ich auf der Suche nach meiner eigenen Rolle, in der ich aufgehen kann, bin. Und jedes Mal sieht es so aus, als wäre es das gewesen. Inzwischen ist es der Autor, der jetzt 2-3 Jahre leidenschaftlich jeden Tag schreibt. Und auch das erste Buch war ein Bestseller. Da bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass es auch die Leute anspricht, also die Arbeit, die ich mache.
Viele Psychoanalytiker wie Erich Fromm zum Beispiel haben gesagt, krank sind eigentlich die Angepassten. Das Problem sind die Normalen, nicht die Verrückten. Wie haben Sie das damals dort wahrgenommen?
Also es war sehr lustig, als ich in der Psychiatrie war, das ist ja das sehr, sehr berühmte Burg Hölzli in Zürich, Und da ist gerade, da waren wir immer in diesem Gruppenraum, haben geraucht und Fernseher geguckt. Und einmal kam ich in diesen Gruppenraum und da hat da ein Turm gebrannt am Fernseher. Und da war das tatsächlich 9/11. Und das ist eine Psychiaterin da, die Patientin war, hat dann auch jeweils gesagt, das ist ja wie im Irrenhaus hier. Und gerade auch dann der Börsencrash, also es war wirklich die Zeit, als die ganze Welt verrückt war, dass wir gedacht haben, was machen die da draußen? Die spinnen ja.
Es scheint so, als sei das der Moment in ihrem Leben gewesen, als hätten sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen müssen, dass sie vorher auf der Flucht waren in diesem schnellen Leben und plötzlich gab es keine Möglichkeit mehr zur Flucht. Ist das so?
Das ist wahrscheinlich so. Ich musste mich ja dann, die Psychiater sind ja immer interessiert, wieso ist das so? Und dann fängt man an mit diesen Gruppengesprächen, mit diesen Zweiergesprächen, dann werden die Eltern beigezogen, der Bruder beigezogen. Und Hypnotherapie, ich habe alles ausprobiert, Verhaltenstherapie, was es eigentlich auch nur wirklich gibt. Und alles hat ein bisschen geholfen und hat mir ein bisschen gezeigt, was man da alles bedenken kann und was es da alles aufzuarbeiten gibt. Und das hat auch die Familie dann immer wieder an einen Punkt gebracht, wo sie nicht mehr schweigen konnten. Sei es, als der Film gemacht wurde, sei es, als die Psychologen in der Klinik sie beigezogen haben oder auch jetzt, wenn die Bücher erscheinen.
Sie sind überbehütet in einer erzkatholischen Familie aufgewachsen in der Schweiz. Ihr Weg als Model, Grafiker, Partyveranstalter. Fühlten Sie sich eigentlich von Ihrer Familie jemals verstanden?
Überhaupt nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, es interessiert sie nicht. Und sie haben das Gefühl, ich wollte überhaupt nichts preisgeben. Ich hatte ja dann nach meinem Ausbruch mit 21 von der Familie eigentlich so eine Riesendistanz. Ich wollte auch möglichst weit weg, damit ich weit weg von ihnen war. Und habe dann jahrelang keinen Kontakt gehabt. Und meine Eltern haben mir dann später mal ein Fax geschenkt, ein Faxgerät, damit ich sie mir wenigstens Faxe senden können. Also das war wirklich eine Verzweiflung von ihrer Sicht aus und ein Unvermögen von meiner Seite aus, mit ihnen zu kommunizieren. Und inzwischen durch diese Verarbeitung, durch diese Konfrontation, auch gerade durch die Dreharbeiten des Filmes, sind wir uns wieder viel näher gekommen.
Und wenn man sich mit ihrer Geschichte beschäftigt, dann kommt ihre Mutter in den meisten Situationen nicht besonders gut weg. Warum?
Ja, wenn man einen Film guckt, dann ist sie ja ein bisschen selber schuld, weil sie sich selber in die Pfanne haut. Also sie ist klar, extrem dominant. Wir haben sie als extrem dominant empfunden. Es ging nichts über sie sagt ja auch, sie sei der Löwe.
Also der doppelte Löwe, glaube ich sogar.
Der doppelte Löwe sogar. Ja. Also sie dürfe faul sein und bestimmen, das steht ja schon im Horoskop. Und alle machen mit, das ist ja das Extreme. Alle machen mit und fühlen sich als Opfer.
Haben Sie festgestellt, dass es vielleicht auch mit Generationen zusammenhängt, dass vielleicht eine ältere Generation nicht in der Lage ist, über viele Dinge zu sprechen?
Ja, auch. Und auch damals war es halt so, wenn der Mann es sich leisten kann, dann darf die Frau nicht arbeiten gehen und steht nur dem Kinderzeugen und dem Kinderaufziehen zur Verfügung. Und so war das halt damals. Meine Mutter war schon über 40, als sie mich geboren hatte. Und ist dann auch sie ist im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, in der Nähe von Basel, wo auch noch die Bomben runtergekommen sind. Also da sind ganz verschiedene Traumata da, über die überhaupt nie gesprochen werden und die weitergegeben werden, wenn man nicht reflektiert.
Sie hatten das Trauma, dass Sie eine Lücke gefüllt haben. Es gab einen Sohn, der verstorben ist bei einem Autounfall und Ihre Eltern Ihnen eben auch gesagt haben, dass Sie diese Lücke füllen sollten. Mhm. Wie konnten Sie selbst dieses Traumata überwinden?
Für mich hat das gar nie gestört. Mich hat nur verwirrt, dass zum Beispiel meine Mutter dann zeitweise gesagt hat, mir als Kind, Andreas, der verstorbene Bruder, musste weg, damit du kommen kannst. Zum Beispiel hat sie mir indirekt durch esoterische Wahnwitz die Schuld gegeben, dass er gestorben ist, weil ich halt die Welt in Ordnung bringen muss. Ich bin für sie sowas wie ein Heiland gewesen, der sie auch heilen konnte, wenn sie Schmerzen hatte. Und das hat dann wahrscheinlich auch diesen kleinen Größenwahn in mir ausgelöst, dass ich wirklich dachte, ich bin speziell in allem und ich muss auch gut in allem sein. Das ist ja auch eine Belastung.
Was jetzt vielleicht auch bei vielen Eltern passiert, wenn die Kinder vielleicht zu sehr in den Vordergrund gehoben werden.
Genau.
Wie ist es bei Ihrem Vater? Hat er je diese Schuld, die er vielleicht auf sich genommen hat bei dem Unfall, hat er die ablegen können?
Also er war ja der Unfallverursacher. Es war Glatteis und er war ein bisschen zu schnell unterwegs für diese Situation. Und er wurde dann auch zur fahrlässigen Tötung verurteilt, was bestimmt nicht geholfen hat in seiner sehr öffentlichen Position. Und die Schuldfrage wurde überhaupt nie geklärt. Es ist ja eine Aneinanderreihung von Umständen gewesen, die überhaupt diesen Unfall verursachen konnte und so tragisch enden lassen konnte. Und weder die Mutter, soviel ich weiß, hat ihm verziehen, noch hat er auch mal offiziell und ernsthaft um Entschuldigung gebeten. Also ich glaube, er trägt diese Schuld einfach wie ein Kreuz mit sich rum.
Beschreiben Sie Ihr Leben gerade mal. Wie sieht das aus?
Jetzt gerade? Also jetzt ist gerade der zweite Roman erschienen und hat sehr viel Presse verursacht in der Schweiz. Und ich bin sehr glücklich, aber das ist auch sehr viel mit Arbeit verbunden. Mein Partner ist ja auch sehr involviert, indem er mich ja überall hinbringen und begleiten muss. Und er hat ja auch noch seine eigene Arbeit. Und der Verlag ist sehr involviert. Wir freuen uns alle, aber es ist für mich eine anstrengende Zeit. Also ich könnte während dieser ganzen Zeit jetzt nicht ein drittes Buch anfangen zu schreiben. Jetzt ist auch geplant, dass ich dann ab Anfang April in Deutschland Promo mache und in Berlin dann eigentlich bleiben werde.
Der Titel ist Das Gewicht der Freiheit. Mhm. Was ist für Sie das Gewicht der Freiheit?
Also es ist so eine Bürde, glaube ich, die wir heute haben mit diesen Möglichkeiten, diese grenzenlosen Möglichkeiten. Wie von diesem riesigen Schweizer Schokoregal, wo es 30 bis 80 Sorten Schokolade gibt, dann vergeht einem auch die Lust. Man ist dann irritiert, anstelle wenn es nur 3 Arten Schokolade gibt. Ich glaube, das kann vielen Menschen schon helfen, wenn die Auswahl beschränkter ist und man nicht das Gefühl hat, man muss wahnsinnig toll sein und man muss eben auch ein Star werden, weil das Fernsehen und YouTube es einem so vorspielt, dass das möglich ist. Und diese Enttäuschung, die dann ja quasi zwingend kommen muss, dieses Gewicht daraus entsteht, dass es eben gar nicht befriedigend ist, wenn man berühmt ist oder wenn man viel Geld hat oder wenn man erfolgreich ist, sondern dass es um ganz andere elementare Sachen geht, die zum Glück führen.
Sie haben auch gerade Ihren Partner angesprochen. Man erfährt auch viel über die Partnerschaften im Buch und auch im Film. In einer erzkatholischen Familie aufzuwachsen, wie schwierig war es da, sich dann auch irgendwann als schwul zu offenbaren?
Also ich habe dann, meine Mutter hat das ja mal rausgefunden, indem sie einen Brief von mir geöffnet hat, also den sie zur Post bringen sollte. Und dann wurde das natürlich sicher nicht toleriert, sondern auch totgeschwiegen. Und ich habe dann, sobald ich ausgezogen bin, habe ich einfach einen Brief geschrieben, ich bin homosexuell. Und solange ihr das nicht akzeptieren könnt, müsst ihr euch auch nicht melden. Das war so die Message. Sie haben sich dann einen Tag später gemolden. Aber das war einfach nie ein Thema. Es ist auch kein Thema. Wir sprechen nicht darüber. Sie tolerieren das inzwischen. Sie mögen meine Partner immer. Jeder ist willkommen da, ob homosexuell oder nicht. Aber es ist immer noch wahrscheinlich, also gerade mein Vater sagt ja im Film, wenn er schon nicht religiös ist, spielt das auch keine Rolle mehr. Also man sieht da die Einstellung.
Und wenn man Ihre Geschichte liest und auch sieht, hinsichtlich der Partnerschaften, ist es interessant, dass es eben keine Partner sind, die auch in dem öffentlichen Leben stattfinden, sondern gerade ganz zurückgezogene Menschen. Ist dahingehend auch eine große Sehnsucht bei Ihnen vorhanden?
Ja, die Sehnsucht ist da für diese Erdung. Gerade im Buch sieht man das, dass mich nach dem ganzen Los Angeles und dem ganzen Hollywood und den Modeschauen und diesen Limousinen und Flugzeugen, dass ich da so hingezogen war zu einem Bauernsohn, der auf dem Bauernhof gewohnt hat und ich dann alles fallen gelassen habe, um auch auf dem Bauernhof zu wohnen und bei der Apfelernte zu helfen. Und meine Designerklamotten wurden dann so langsam dreckig. Und ich habe mich da auch der Liebe hingeben können, weil vorher wollten viele was von mir und ich musste das immer abblocken, weil ich wusste, es geht nicht um die Basis.
Das scheint, Sie haben auch das, was Sie eben mal ansprachen, das Problem mit Distanz und Nähe für sich auch auflösen können.
Ja, latent, ja. Es ist immer noch so ein bisschen da. Ich muss mich immer schützen, weil für mich geht es sehr schnell an die Basis. Also im Sinne von, ich brauche viel Platz für meine Seele, wenn man das jetzt nicht religiös meint, sondern psychologisch. Und will da auch nicht jeden drin haben. Dann brauche ich nötigerweise oft auch ein bisschen Abstand nehmen.
dass genügend Raum vorhanden ist. Ja. Dann entlassen wir Sie jetzt aus unserem kleinen, engen SWR1-Leute-Studio und ich sage herzlichen Dank.
War wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Florian Burkhardt in SWR1-Leute.
Danke.
Eins gehört.